Welcome to 1918. Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio
und Dominik.
Wieder einmal eine 1918 Sendung, die vierte. Wir sind ja im April.
Genau.
Jawohl. Und wir reden heute über Sozialversicherungen.
Wie viele Leute stellen die jetzt echt schon ab?
Genau, das ist noch ein sexy Thema. Ist aber eigentlich wirklich interessant. Der Grund ist der 100. Geburtstag von der SUVA. Die hat am 1. April 1918 den Betrieb aufgenommen. Also gegeben tut sie schon seit 1912. Aber den Betrieb haben sie am 1. April, am Ostermäntig von 1918 aufgenommen. Und ist die erste, also das erste grosse Sozialwerk von der Schweiz. Und wir gehen jetzt mal noch kurz in die Vorgeschichte, wieso überhaupt so eine Unfallversicherung nötig war, oder wieso das, oder man gedacht hat, dass das eine gute Sache wäre. Vielleicht mal noch kurz so als Einstiegsfrage: Wenn du einen Unfall hättest und nicht mehr könntest arbeiten könntest, ich weiss auch nicht, vielleicht irgendein Schleudertrauma hättest oder so, nicht mehr vor dem PC könntest arbeiten und dein Arbeitgeber dementsprechend einfach keinen Lohn mehr würde zahlen. Wie lange könntest du eigentlich noch deine Miete zahlen, deine Rechnungen zahlen?
Keine Ahnung, eine Woche.
Eine Woche. Ja, das klingt eigentlich sehr so hypothetisch, ist aber eigentlich im 19. Jahrhundert Realität für sehr viele Arbeiter. Wir haben ja die Thematik jetzt schon in ein paar Sendungen schon mal besprochen gehabt, was das eigentlich geheissen hat für die Gesellschaften. Die ganze Industrialisierung in Europa, die neue Mobilität auch von Arbeitskräften, auch die eine Art Migration eben in die industriellen Jobs, auch das neue Aufkommen von Lohnarbeit, das ist eigentlich auch etwas Neues gewesen, eben, und eigentlich auch die Abhängigkeit, dann, die man auch gehabt hat gegenüber einem Arbeitgeber. Das war dann auch eine andere Realität gewesen, als es vielleicht irgendwie eben so agrare Gesellschaften hatten. Und ja, wir gehen da mal kurz ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert ist eigentlich die Lage so, dass Armut vor allem eigentlich als selbstverschuldet geltet hat. Man ist da eigentlich sehr so in einem liberalen Gesellschaftsgefüge inne gewesen. Manchmal vielleicht noch so ein bisschen zu vergleichen, ja, wenn man manchmal auf Amerika schaut, hat das vielleicht so einen ähnlichen Touch gehabt. Also so ein bisschen, jeder ist für sein eigenes Wohl zuständig. Wenn es wirtschaftlich oder privat verkackst, dann verkackst du es halt, so ein bisschen in dem Stil. Also eigentlich wenig Auffangnetz, falls du halt irgendwie in eine Armut gekommen bist, falls du irgendwie eben durch einen Unfall arbeitsunfähig geworden bist oder auch Krankheiten. Ja, auch Altersvorsorge ist eigentlich ein rein private Angelegenheit gewesen. Und dann so im zweiten Hälfte von dem 19. Jahrhundert hat man gemerkt, dass die grosse Arbeiterschaft angewiesen ist auf, eigentlich auf soziale, ja, Versicherungen dann im Endeffekt. Man ist dann mal im 19. Jahrhundert noch ist, die sogenannte Unternehmerhaftpflicht eingeführt worden. Das gilt eigentlich so als Vorkonstrukt von der SUVA. Und dort ist das Vorbild ist, das Ding gewesen, das Reichshaftpflichtgesetz von Deutschland, vom Deutschen Reich, ist zurückzuführen auf den Otto von Bismarck.
Geiler Sieg.
Das freut mich natürlich, oder?
Ja.
Ja, dort hat man eigentlich Deutschland abgeschaut. Die sind dort wirklich voraus gewesen. Die Schweiz gilt eigentlich im 19. Jahrhundert generell noch häufiger so ein bisschen als Nachzügler, was so was solche Entwicklungen anbelangt. 1885 gilt dann eigentlich in der Schweiz so als sozialpolitisches Wendejahr, da die Motion für die allgemeine obligatorische Arbeiterunfallversicherung im Nationalrat portiert worden ist von Wilhelm Klein. Das war ein freisinniger Nationalrat aus Basel und war auch Arbeitsinspektor gewesen. Er hat dann das eigentlich seine Motion so begründet, dass jedes Jahr 1700 Arbeiterfamilien in der Schweiz wegen Unfällen verarmen. Und man muss dort im Vergleich jetzt zu heute auch sehen, dass zu dieser Zeit jeder zweite Arbeiter ist eigentlich durch einen Unfall in seinem Arbeitsleben betroffen gewesen.
Also... dort muss man sich eigentlich so Fabrikunfälle vorstellen, irgendwie.
Genau, ja.
Dinger in die Maschine gehabt, die Hand ab und so, und nachher hat man einfach nicht mehr arbeiten und ist darum verarmt, oder?
Genau, das sind Fabriken, das kann auch auf dem Bau passiert sein, dort sind natürlich, gerade auch im Hochbau, hat das noch etwas anders ausgesehen als heute, mit den topmodernen Gerüsten und jensten Verordnungen und eben Sauwa-Regeln, wie das man soll arbeiten. Das ist natürlich auch noch alles sehr liberal gewesen. Eben, wenn man dann irgendwie mal in eine Maschine gekommen ist oder wenn man irgendwann mal Gerüst gefallen ist, dann ja, ist das jetzt nicht wie bei uns so gewesen, ja, dass man da von Krankentaggeldern hat können leben und dass einem die Gesundheitskosten teilweise auch gezahlt worden wären. Also da ist man dann halt selber zuständig gewesen. Selber sparen aufs Alter und auf Krankheit. Zu dieser Zeit ist es auch so, dass man statistisch gesehen jedes Jahr etwa 1020 Todesfälle in Verbindung mit Arbeit- oder Betriebsunfällen hatte. Und das ist auf damals gut 940'000 Beschäftigte gewesen.
Ja, das ist nicht wenig, ja.
Und das sind auch 25 Mal mehr als heute.
Also im Verhältnis, oder? Absolut.
Im Verhältnis, ja. Das aber hat dann der Ludwig Forrer, das war Nationalrat aus Winterthur gewesen, und später Bundesrat, hat dann die Vorlage für das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Schweiz verfasst, wo man auch als Lex Forrer dann kennt hat oder immer noch kennt. Das ist dann auch eigentlich von allen Parteien angenommen worden und auch im Nationalrat mit einem grossen Ja-Anteil dann eigentlich auch gut geheissen worden. Es hat dann allerdings ein Referendum gegen das Gesetz. Das ist durch eine kleine Gruppe von Journalisten und einem Ostschweizer Textilunternehmen ergriffen worden. Und hat dann auch Unterstützung bekommen, hauptsächlich aus der Westschweiz und den beiden Appenzell. Die Westschweiz hat dort vor allem, also in der Westschweiz war eigentlich die grösste Kritik gewesen, so eine Kritik am Zentralismus, da das ja auch ein Bundesbetrieb dann gewesen wäre. Also das ist natürlich auch immer dort ein Thema gewesen. Kantönligeist oder eben Föderalismus gegen Zentralisierung und Kompetenzen halt an Bund abgeben. Und das Referendum ist dann auch beim Volk deutlich gescheitert. Es hat einen Ja-Anteil von nur 30,2% bekommen. Und damit war dann das eigentlich vom Tisch gewesen. Grund eigentlich für den hohen Nein-Anteil war vor allem die obligatorische Krankenversicherung gewesen. Also wo in diesem Vorschlag drin war. Und dort haben sich eigentlich sehr viele dagegen gestrebt. Und man hat dann aber gesehen, dass eigentlich die ganze Unfallversicherungsgeschichte, die ist eigentlich einigermaßen kritiklos geblieben. Also es war dann auch wieder der Grund gewesen, wieso man das dann 19... 2011 dann nochmal ein Gesetz, also eigentlich ein abgespecktes Gesetz, nochmal verfasst hat. Das wäre dann eben das, also das abgespeckte Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. Das ist dann auch 1911 mit 41-0 Stimmen im Ständerat und 136-12 Stimmen im Nationalrat angenommen worden. Und dann ist wieder das Referendum ergriffen worden. Was dann eigentlich im Nachhinein noch lustig war, sind die privaten Versicherungsgesellschaften, die sind eigentlich gegen das Sturm gelaufen, weil sie sich halt also sie sich eigentlich gefürchtet haben von dem Monopolist, von dem Bundesmonopolist, der dann da ja, halt all die Arbeiter versichert und sie dann eigentlich würden leer ausgehen. Und eben wieder die Westschweizer sind mit ihrem Föderalismus-Gedanken eigentlich auch skeptisch dem gegenüber gewesen. Die Bauern waren auch teilweise dagegen gewesen. Das ist dann auch der Wahlkampf, ist dann auch teilweise so ein bisschen eine Fremdenfeindlichkeit hineingeschlittert. Da das Kleingewerbe und die Landwirtschaft noch ausgeschlossen gewesen ist aus dem Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. Das ist eigentlich wirklich auf Industrie- und Bauarbeiter zugeschnitten gewesen. Man hat dort eigentlich auch bewusst nicht wollen, alle Gewerbe reinnehmen, dass man so ein bisschen so die riesen Monopolisten-Kraken nicht hat wollen aufbauen, sozusagen in der ganzen Schweiz. Und, aber die Bauern sind dann in dem Sinne dagegen gewesen, dass, oder es ist dann eigentlich so fremdenfeindlich geworden, weil halt die Arbeiterschaft auch in der Schweiz schon aus sehr vielen, oder eben vergleichsweise aus sehr vielen Ausländern bestanden haben. Es sind auch viele Italiener in der Schweiz gewesen, die in den industriellen Zweigen gearbeitet haben. Und dort sind dann eigentlich so ein bisschen die fremdenfeindlichen Ressentiments auch geschürt worden, dass man halt das so hat wollen verkaufen, dass jetzt eigentlich der ausländische industrielle, also italienische Industriearbeiter besser wegkommt als der einheimische Bauer. Aber Privatversicherungen, die sind so ein im Zwiespalt gewesen, die sind eigentlich dagegen gewesen, da sie Angst hatten vor der neuen Konkurrenz oder dem Monopol, wo sie eigentlich weniger dagegen ausrichten könnten. Im Nachhinein hat sich dann auch aber gezeigt, die haben zwar dann 1919 eigentlich einen grossen Einfall gehabt von ihren versicherten Zahlen, wo eigentlich der Zuwa ihren Betrieb aufgenommen hat, haben das dann aber 1923 eigentlich schon wieder Zahlen von 1917 übertroffen. Also die haben dann auch sehr gute Entwicklungen eigentlich so ein bisschen im Windschatten von der Zuwa auch hingelegt. Also da die Tätigkeit halt generell in der ganzen Gesellschaft oder auch bei den Unternehmern auch immer mehr Akzeptanz halt auch gehabt hat. Also es ist dann akzeptiert, oder es hat eine größere Akzeptanz gehabt, dass du halt als Unternehmer auch deine Arbeiter versicherst. Das ist etwa so ein bisschen die Geschichte, wie eigentlich die SUVA entstanden ist. Noch kurz zurück zu der Arbeiterhaftpflicht. Eben, das ist eigentlich so wie das erste Modell gewesen. Vor der Unfallversicherung. Und wir hätten dort dann eigentlich auch gleich mal gemerkt, dass das recht schlecht funktioniert hat, da das einfach immer wieder zu Streitereien geführt hat zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch sehr viel Diskussionen über Fahrlässigkeit zum Beispiel. Also es hat sehr viel so Fälle gegeben, dass dann eigentlich der Arbeitgeber nach einem Unfall dann so eine Fahrlässigkeit hat wollen geltend machen und eigentlich seiner Haftpflicht auch nicht hat wollen nachkommen. Plus ist auch einfach die Akzeptanz noch nicht so hoch gewesen, auch bei den Unternehmern selber, dass sie halt das Risiko eigentlich dann auf sich genommen haben.
Mhm. Und dann haben wir eine Lösung gesucht, wo das Risiko quasi eine allgemeine Versicherungsversicherten-Schar abgeschoben wird, oder?
Genau, ja.
Dass da nicht irgendwie der eine muss haften für den anderen.
Mhm.
Einmal nicht so direkt.
Ja, es gibt ja da auch so, dass das der berühmte Satz von Ludwig Forer, der eben also als Vater von dem Gesetz gilt, der hat eben mal gesagt, dass eben die Haftpflicht ist Streit, Versicherung ist Frieden. Das war so sein geflügeltes Wort gewesen.
Okay, kommt man so in Geschichtsbücher? Schon nicht gerade schon nicht gerade Cäsar.
Nein, das ist nicht so. Hast du ja auch das erste Mal gehört. Es ist nicht so, dass ich das schon weiß.
Aber das ist so eine schweizerische Art von historischen Zitaten. Gerade um Versicherungen. Nicht I have a dream und so.
Ja, das ist ja so. Ja, dann geht es noch in dieser ganzen Abstimmung. Dort sind ja noch auch so ganz viele so Nebenschauplätze halt gewesen. Man muss sich ja vorstellen, man hat ja da mit der SUVA eigentlich ein neues System eigentlich über die Schweiz sozusagen gestülpt, wo eigentlich recht revolutionär ja auch gewesen ist und auch sehr komplex. Also man deckt da die ganze Schweiz ab, wo eben auch sehr föderalistisch auch aufgeteilt ist oder funktioniert. Also man stülpt da plötzlich irgendwie so eine bundesweite Unfallversicherungsanstalt irgendwie darüber rein. Der Standort schon werden wir noch kurz anschauen. Das war natürlich auch ein Thema gewesen. Das war ja auch immer wieder so eine Thematik gewesen, eigentlich seit 1848, eben, wo stehen so die Bundesbetriebe und wo steht zum Beispiel eine ETH, was ist Bundeshauptstadt, wo ist das Bundesgericht und so weiter.
Das ist ja bis heute immer noch, wenn es etwas Neues zu erteilen gibt, immer eine Frage. Das Bundesstrafgericht ist etwa das letzte Beispiel, wo der in Bellinzona gelandet ist.
Ja. Und auch halt zwischen den verschiedenen Arbeitergruppen hat es dann da Diskrepanzen gegeben, wo dann in der sogenannten Promesse Comtes geändert hat.
What the fuck?
Das ist der Robert Comtes, das war ein Bundesrat gewesen, damals, und war zuständig für Post und Eisenbahnen. Und lustigerweise haben eben die Eisenbahner und die Postbeamten, die haben schon eine Art betriebliche Sozialversicherung gehabt, wo sie zum Beispiel geregelt haben, dass sie ab dem ersten Krankentag 100% Krankentaggeld bekommen. Also die sind eigentlich ab dem ersten Tag haben die den vollen Lohn bekommen. Und das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz hat eigentlich vorgesehen, dass man erst am dritten Tag 80% vom Lohn überkommt, wenn man einen Ausfall hat. Also ja, muss man nicht lange rechnen, dass das halt für Eisenbahner und Postbeamte ein Rückschritt gewesen wäre. Und wie wir ja vorher schon gesehen haben, ist das dann das Gesetz hat doch auch einige Gegner gehabt. Die Gegnerschaft, die ist auch recht heterogen gewesen. Also dementsprechend halt ist es auch schwierig gewesen, das auch wirklich einzuschätzen, ob das zu einem Erfolg wird oder ob man das Referendum auch kann gewinnen für das Gesetz. Aber der Bundesrat ist dann ein bisschen nervös geworden und der Robert Comtes, der hat sich dann bei den Eisenbahner und Postbeamten eben zu dem Versprechen hinreissen, dass denen ihre Privilegien auf keinen Fall angetastet werden. Und das hat dann halt so ein bisschen ein Geschmäckchen, wenn sozusagen bei der ersten grossen Sozialversicherung von der Schweiz eigentlich schon mal eine Zweiklassengesellschaft herrscht. Die Promesse Comtes ist auch tatsächlich bestanden, bis PTT und PTT privatisiert worden ist und die SBB auch. Das war 1997 und 1999.
Hat lang gehalten, das Versprechen?
Das hat wirklich lang gehalten, ja. Und ja, aber das ist dann so durch. Wir hätten dort halt einfach nicht noch eben die vielleicht dann auch politisch, wenn's gewichtige Arbeiterschaften nicht unbedingt noch wollen, gegen sich aufbringen. Das Referendum ist dann vor dem Volk mit gut 51% angenommen worden. Also es war auch wirklich eine knappe Sache gewesen. Wieso manche Volksabstimmung. Aber ja, wir hätten das eigentlich durchgebracht. Das hat dann eben dazu geführt, dass in Luzern dann der SUVA-Hauptsitz erbaut worden ist.
Wieso zu Luzern?
Wieso zu Luzern? Ja, das ist eigentlich noch eine gute Frage. nein, weil Luzern ist eigentlich wirklich nicht gerade unbedingt prädestiniert gewesen für den Standort.
Wieso nicht?
Ja, da es natürlich ein innerschweizer katholischer Kanton war. Die Innerschweiz ist natürlich 1848, also eigentlich bei der Staatengründung, bekannterweise ja auch leer ausgegangen, was eben so Bundesinstitutionen anbelangt. Dort ist ja also Bern dann als Hauptstadt auserkoren worden. Zürich hat ja so ein bisschen als Gegengewicht oder Zückerli dann die ETH bekommen. Zürich ist ja auch noch als Bundeshauptstadt gehandelt worden. Die Westschweiz hat man dann mit dem Lausanner Bundesgericht beglückt. Es ist dann eben eigentlich so ein bisschen Anfangs 20. Jahrhundert ist dann eigentlich so ein bisschen eben die katholische Innerschweiz auch langsam parat gewesen für so etwas. Das ist eben anscheinend wirklich noch eben zu der, also bei der Begründung vom Bundesstaat sind die Gräben noch ein bisschen tiefer gewesen.
Man hat schon 1848 ist Luzern als Bundeshauptstadt gehandelt worden.
Im Rennen gewesen?
Ja, ist im Rennen gewesen mit Bern und Zürich. Mhm. Und zwar gerade aus einem gegenteiligen Grund. Also jetzt vor der Lage, weil es so die zentralst gelegene grösste Stadt ist in der Schweiz. Aber auch, man hat gerade auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, jetzt muss man da die unterlegenen Sonderbündler integrieren. Geben wir doch dann in die Hauptstadt. Aber es hat nur etwa Handvoll Stimmen gegeben für Luzern bei dieser Abstimmung im Parlament.
Mhm. Also, dass die nicht gerade schon wieder zu den Waffen greifen, oder was?
Ja, ja. Oder halt wirklich so als Integrationsmaßnahme.
Mhm.
Leider ist es nicht so weit gekommen.
Ja gut, dann wären wir jetzt so eine hohe Beamtenstadt.
Wie Bern, ja. Wäre auch nichts Schönes.
Ja, ich weiss es auch.
Versicherungshauptstadt.
Versicherungshauptstadt Luzern, genau. Ja, eben der Bundesrat, der hat eigentlich einmal Bern vorgesehen, auch für die SUVA. Und Luzerner Politiker haben dann eigentlich stark geweibelt für den Luzerner Standort. Haben dort sicher auch eine gute Argumentation gehabt, eben da halt Luzern, wo noch nichts hatte, oder eigentlich die Innerschweiz als ganzes Jahr noch keine so Institutionen hatte. Und man hat sich dann für Luzern entschieden, also eigentlich schon in dem ersten, was ich vorher erzählt habe, in dem ersten Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, ist dann eigentlich Luzern als Standort bestimmt gewesen. Das ist dann eben im Referendum klar gescheitert. Und dann die zweite Auflage, hat dann eigentlich der Bundesrat lustigerweise wieder Bern wählen als Standort. Also das, ich weiß auch nicht, was das dort so für Kämpfe gewesen sind in Bundesbern mit diesen Standorten. Man hat dann wieder geweibelt und dann den Bundesrat wieder davon können überzeugen, dass er sich jetzt auch für Luzern entscheidet. Und dann eigentlich in der Schlussgerade hat sich dann noch der Stadtrat von Aarau in die Diskussion eingeschaltet und hat sich auch noch beworben für den Standort. Das ist dann aber eigentlich ein kurzer Kampf gewesen. Also das ist dann recht klar in der Kommission entschieden worden, dass man Luzern als SUVA-Sitz will. Die haben dann natürlich Freude gehabt, dass sie jetzt hier auch so ein prächtiges Gebäude hier in die Stadt reinpflanzen können.
Da hat es ja einen grossen Wettbewerb gegeben. Einen
grossen Architekturwettbewerb, genau. Und dann die Gebrüder Pfister, sind das glaube ich, aus Zürich gewonnen.
Mhm.
Wo jetzt hier den SUVA-Prachtsbau entworfen haben, mit einer grossen Kuppel, die auch wieder für Irritationen gesorgt hat.
Ich glaube, der Entwurf hat sogar geheissen Wahrzeichen oder so.
Mhm.
Von diesen Pfisters.
Ja, dort hat man auch noch lange darüber diskutiert, ist die zu gross, ist die zu hoch und irgendwie passt das und weiss doch auch nicht was. Erinnert das so ein bisschen an heutige Hochhäuser,
mhm.
Diskussionen in Zeitungen, wenn du irgendeinen Primetower gezogen wird in Zürich zum Beispiel, dann hat auch jeder eine Meinung.
Ja, der Schattenwurf, weißt du? Genau.
Ja. Kaum ist dann eigentlich auch die Standortwahl, zumindest auf Bundesebene entschieden gewesen, ist eigentlich die ganze Debatte im Mikrokosmos Luzern weitergegangen. Dort haben sich auch zwei mögliche Standorte herauskristallisiert. Zum einen der jetzige Standort, dort auf der Flur Mattfelsen oben. Und zum anderen das heutige Vögeli Gärtli. Das ist eigentlich mitten in der Stadt für die Nicht-Luzerner, die das jetzt vielleicht hier hören.
Du meinst unsere Freunde aus Schweden, genau. Die sich immer noch nicht gemeldet haben. Ja.
Könnte man Vögeli Gärtli Luzern googeln, dann sieht man jemanden, wo das gewesen wäre.
Da kommen sicher ganz viele Berichte über offene Drogenszenen und so.
Genau. Ja, hätten wir jetzt nicht das Problem, wenn zu Uwe dort wäre.
Das Problem haben wir eh nicht
mehr. Das ist jetzt auf Kriens. Und dann ist eigentlich so der Kampf ist dann eigentlich so in Luzern weitergegangen. Dort sind dann alle Quartiervereine haben sich dort eingeschaltet und eigentlich für den Suva-Sitz halt in ihrer Nähe gekämpft. Anscheinend ist das auch so ein kleiner rechter und linker See- und Reusufer-Konflikt geworden. Man hat sich dort recht benachteiligt gefühlt an dem sogenannten rechten Seeufer. Das ist ein Ufer, wo da jetzt die Hotelfronten und jetzt ja die heutige Suva ist zum Beispiel.
Die Altstadt und so. Genau. Das historische Luzern.
Anscheinend hat man sich dort so ein bisschen auf dem Absteilgleis empfunden mit halt dem neuen Bahnhof, der auf der linken Seite ist und die Neustadt und weiss doch gar nicht was. Das ist dann halt eher so ein bisschen Boomtown gewesen zu dieser Zeit.
Downtown Luzern.
Genau. Ja, Luzern, man glaubt es fast nicht, ist damals tatsächlich eine boomende Stadt gewesen. Die haben schon 45'000 Einwohner gehabt zu dieser Zeit.
Ja, das ist viel, ja.
Das ist einiges. Was dann auch zu einer mehr oder weniger prekären Wohnungsnot auch geführt hat. Also das ist jetzt Luzern als Stadt nicht ganz allein gewesen. Das Phänomen ist auch in anderen Städten zu beobachten gewesen. Das hat natürlich wieder mit Industrialisierung und Landflucht und so weiter zu tun gehabt. Mhm. Dass halt die Leute in die Städte so sind und einfach Wohnraum gebraucht haben. Und auch dort halt, weiß auch nicht, städtischer subventionierter Wohnbau und weiß Gott was alles, ist auch noch nicht so ein riesen Thema gewesen.
Genossenschaften und so.
Ich meine, so wirklich so die altehrwürdigen Häuser in der Stadt, das sind ja eigentlich auch vor allem irgendwelche Patrizierfamilien mal gewesen, oder wo einfach, die haben sich ihre Häuser so eine Art selber gebaut. Das kann dann halt ein, ja, oder, ja, 20 Fabrikarbeiter sind dann halt nicht in der Lage gewesen, sich irgendwie mal zu 20 einen Block irgendwie zu bauen. Das war halt auch ein bisschen ein Unterschied gewesen. Zuwa hat dort auch halt in der Kürze 200 Mitarbeiter auf das Luzern gebracht, halt aus der ganzen Schweiz, die dann auch Wohnungen gebraucht haben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass Zuwa selber sogar eine Stiftung gegründet hat, für Wohnungsbau und stehen jetzt in Luzern auch verschiedene so schöne alte Wohnblöcke, Wohngebäude, wo eigentlich Zuwa mal erbaut hat für ihre Mitarbeiter. Zum einen stehen zwei so Gebäude, oder drei so Gebäude, glaube ich, im Wesmeli. Plus noch ein Gebäude ist noch in der Mühle Matt. Das ist dort so richtig Bramberg oben. Dort hat man das auch noch eingerichtet. Dann hat sich dann auch eben in diesem Standortwettbewerb hat sich dann eigentlich die Flue Matte rauskristallisiert. Auch vor allem, weil das halt auch freies Land war. Man ist dort eben gerade mit Architekturwettbewerb und mit der ganzen Bauerei ist man dort natürlich auch noch freier gewesen. Dort hat man einfach können machen, was man wollte, sozusagen.
Es hat keine gesetzlich vorgeschriebene Maximalhöhe von Gebäuden gegeben und so.
Nein. Und was auch noch so ein lustiger Seitending ist, Seitenbericht, dort ist, hat einer in der Kürze sehr gut Geld verdient mit dem Landverkauf. Das war ein Luzerner, der sich dort in dieser Fluematte etwa 3 Jahre vorher aus einer Erbmasse von einem Landwirt dort die Parzelle, die Paar gekauft hat. Für anscheinend 200'000 Franken etwa. Und hat es dann ein paar Jahre später in der Suva können verkaufen für rund das Doppelte. Ja, das Suva-Gebäude ist dann auch in recht schneller Zeit erbaut worden. Es hat nur 18 Monate gedauert. Das ist eigentlich recht beeindruckend. Wo 1914 bis 1915 oder 16, bin mir nicht ganz sicher, ist das erbaut worden. Eigentlich mitten im Krieg. Wirklich eben in sehr schneller Zeit. Und wir hätten eben den Betrieb aufgenommen 1918. Das ist noch nicht ganz vor Kriegsende. Bis zu dieser Zeit war eigentlich das Suva-Gebäude ja noch in einer anderen Funktion gewesen. Nämlich als Militärspital vom Militär. Und du wirst jetzt noch kurz erzählen, was das auf sich hat, oder?
Ja, genau. Und zwar, wie wir ja wissen, ist 1914 der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und in Bern hat man das Gefühl gehabt, das schöne neue Suva-Gebäude können wir eigentlich gut brauchen, eben als Militärspital. Und zwar für internierte Kriegsgefangene von den kriegsführenden Ländern. Ab 1916 sind in der Schweiz kriegsversehrte gefangene Soldaten interniert worden. Das hat es auch in anderen Ländern gegeben, in den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Norwegen. Aber es hat nicht so einen Umfang angenommen wie in der Schweiz. Die Schweiz hat dort schon eine Geschichte gehabt. Die Schweiz ist ja auch das Rote Kreuz daheim. Das hat auch mit dem zu tun. Mit dem neutralen Status natürlich. Und man hat im Deutsch-Französischen Krieg dort um 1871 gekommen, schon die Bourbaki-Armee in der Schweiz interniert. Von dem her hat es dort eine Tradition gegeben. Die Schweiz hat dort mit Deutschland und Frankreich zuerst Verhandlungen aufgenommen, eben zum Kriegsgefangene aus diesen Ländern aufzunehmen und zu pflegen. Das hat sich so ziemlich hergezogen, weil es hat viele organisatorische und rechtliche Fragen gegeben, die man zuerst klären musste. Es ist vor allem die Frage gegangen, wie viele Soldaten interniert werden und wie die ausgewählt werden, nach welchen Kriterien. Auch die Bewachung durch die Schweizer Armee ist kontrovers diskutiert worden. Also sie sind eigentlich von der Schweizer Armee überwacht worden, die internierten Soldaten. In der Schweiz hat man halt eben auch das Gefühl gehabt, ja, wenn da irgendwie 10'000 fremde Militärangehörige in der Schweiz sind, quasi als Schläfer, wenn die Schweiz gleich mal in den Konflikt hineingezogen wird, dass die irgendwie aktiviert werden. Und auch Deutschland und Frankreich haben natürlich nicht wollen, dass Gefangene, die in der Schweiz sind, dann wieder zurück in ihre Militärverbünde gehen, wenn sie dann gesund sind und so, und dann wieder in Krieg eingreifen und so. Das hätte man alles irgendwie müssen
also regeln. Also vom jeweiligen Gegner hat man das auch nicht.
Genau. Also man muss sich vorstellen, halt Franzosen, die in Deutschland gefangen waren, sind in die Schweiz gekommen, und man hätte sich gut können vorstellen, dass die, wenn sie dann gesund werden, an die anderen Grenzen gehen, oder? Mhm. Und sich wieder die Armee anschliessen.
Dass sie wieder in den Graben rein können.
Dann im Januar 1916 sind dann die ersten Internierten in der Schweiz angekommen. Schnell haben sich auch Belgien und Großbritannien diesen Abmachungen mit der Schweiz angeschlossen. Da sind auch Soldaten aus diesen Ländern gekommen. Aber die Frage war immer lang, wie wählt man die aus? Die Soldaten sind in Kriegsgefangenenlager in Deutschland, Frankreich und England von Schweizer Ärzten und Sanitätsoffizieren nach festgelegten Kriterien untersucht worden. Mhm. Da hat man die dort ausgewählt. Und von dort sind die noch einmal so in Zwischenstationen gekommen, in Lyon oder Konstanz, je nachdem, woher sie gekommen sind. Und hat es noch eine zweite Überprüfung gegeben, bevor sie wirklich in die Schweiz kommen konnten.
Die haben eigentlich alle müssen kriegsversehrt sein. Also gesunde, kerngesunde
Nein.
hat man nicht genommen.
Nein, es ist vor allem, also es hat einen riesen Kriterienkatalog gegeben. Es waren vor allem chronisch Kranke und auch Leute mit Tuberkulose, Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter. Aber auch so Blinde oder Soldaten, die irgendwie einen Arm verloren oder ein Bein oder ein Auge und so, die hat man da ausgewählt. Tuberkulose war dort ein grosses Thema, also die Lungentuberkulose. Das war dort die am weitesten verbreitete Krankheit in diesen Gefangenenlager. Es hat noch kein Penicillin zur Behandlung. Darum hat man das eigentlich mit einer Kur an der Bergluft behandelt. Und das war die Schweiz natürlich prädestiniert, um die Leute aufzunehmen. Weil in der Schweiz sind schon im 19. Jahrhundert in den Bergorten diverse Kurhotels und Sanatorien entstanden. Zum Beispiel Davos kennt man ja aus einem berühmten Roman von Thomas Mann.
Weißt du, eigentlich hat das auch eine Ablehnung gegeben? Also weißt, wenn man jetzt da so tausende von so Virenschleudern eigentlich Fremde in die Schweiz hineinnimmt.
Zu der Rezeption komme ich dann noch. Ja. Eben, die Schweiz, man kann sich auch mal fragen, was hat die Schweiz überhaupt für eine Motivation gehabt, um die Kriegsgefangenen hier aufzunehmen. Natürlich hat es auf der einen Seite humanitäre Gründe gehabt, oder? Man wollte die Kriegsversehrten behandeln, aber es hat natürlich auch wie immer finanzielle Anreize gegeben. Zum Beispiel für die Schweizer Hotellerie, Tourismus, der ja auch im 19. Jahrhundert gross geworden ist, gerade auch in den Bergen und so. Seit dem Ausbruch des Krieges sind keine Touristen mehr gekommen, logischerweise, weil halt das Reisen stark erschwert worden ist. Und das Hotel sind das die Internierten als willkommene Einkommensquellen angeschaut. Die Heimatländer haben den Aufenthalt von den Internierten in diesen Hotels oder Pensionen gezahlt. Dann hat die politische Schweiz, also der Bundesrat in erster Linie, bei Verhandlungen mit ausländischen Regierungen, wenn es um Lebensmittelimport gegangen ist, können als Pfund einwerfen, oder? So quasi, ja, wir nennen jetzt die Internierten und so, oder wir nennen uns so internieren. Dafür sind wir nett mit uns, wenn es um Lebensmittel geht.
Ein bisschen Verhandlungsmasse gewesen.
Genau. Und dann, was auch noch ein Grund war, ist so ein wissenschaftlicher Grund, die Schweizer Ärzte konnten die Wirkung von modernen Kriegswaffen am lebenden Subjekt erforschen und neue Therapien entwickeln, auch gerade zu so Prothesen und so. Genau.
Ja, das hätte man ja mit den eigenen nicht so gut können.
Nein, die sind halt zu wenig vergast worden. Ja, eben insgesamt sind zwischen 1916 und 1918 total etwa 46'000 Soldaten aus Frankreich, Belgien und Grossbritannien und etwa 22'000 aus Deutschland und Österreich-Ungarn in Schweizer Hotels und Kurhäusern untergebracht gewesen. Es sind aber nie mehr als 30'000 gleichzeitig gewesen. Eben finanzielle Aspekte habe ich schon mal ein bisschen angesprochen. Also eben finanziert wurde das Ganze von den kriegsführenden Mächten und die haben insgesamt 137 Millionen Franken in der Schweiz liegen für die Internierungen. Die Internierten, der Alltag von denen, der ist strukturiert und kontrolliert worden. Wenn es Gesundheit zugelassen hat von diesen Leuten, haben die müssen arbeiten. Vor allem eben irgendwie auf Bauernhöfen oder auch in Gewerbe- und Industriebetrieben. An der ETH Zürich haben sogar Internierte können studieren. Etwa 80 Studenten aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Ungarn, Türkei und Großbritannien. Die haben eine Bewilligung bekommen. In der ganzen Schweiz sind etwa 1650 internierte Studenten an den Hochschulen eingeschrieben gewesen. Da gibt es noch eine lustige Episode, die sind in einer militärischen Disziplin unterstanden. Sie haben zwar die Militäruniform nicht tragen und sie sind dazu angehalten worden, sich möglichst unauffällig zu benehmen oder zu verhalten, damit sie nicht irgendwelche Anfindungen ausgesetzt sind oder irgendwelche, ja, wenn jetzt irgendein Franzosenhasser in Zürich, der über den Weg läuft, ja, kann das blöd auskommen. Mhm. Und darum ist auch das Flanieren am Limmat gehen, an der Bahnhofstrasse oder stehen bleiben auf der Strasse verboten gewesen für die, für die Studenten. Ja. Okay. Jetzt eben, du hast ja schon gefragt, eben, was das für die Schweizer Bevölkerung oder was die darüber denkt, über die Internierungen. Mhm. Aber wo die ersten Soldaten gekommen sind, war die Stimmung sehr positiv gewesen. Was man so in den Berichten lesen kann, ist, dass viele Schweizer extrem verschrocken sind, in welchem Zustand die Leute kommen, eben irgendwelche Beine ab oder sonst äußerliche Versehrungen. Die Schweiz ist eben nicht im Krieg aktiv beteiligt gewesen, darum hat man das da nicht so gekannt und so ein bisschen der Schrecken vom Krieg, sagt man, sagt, dass das so in der auch für die Schweizer Bevölkerung irgendwie so ein bisschen plastischer wurde, mhm, oder vorstellbar. Es hat aber viel Mitleid gegeben, es hat viele tausende Freiwillige gegeben, die sich geholfen haben, um die Internierten zu versorgen. Man redet also von Liebesgaben, also Lebensmittelzuwendungen und so, was es gegeben hat. Aber je länger das gegangen ist, da ist auch Kritik gekommen. Auf der einen Seite hat man in den Hoteliers irgendwann mal vorwerfen, dass sie nur an gut betuchte Internierte interessiert sind, mhm, wo da auch von ihren Familien besucht werden und da können sie auch noch einquartieren, mhm, also gegen gutes liebsten Geld.
Am liebsten echt heute von allen Offizieren, oder?
Ja, ja, irgend so ein englischer Lord oder so. Mhm. Ja. Von linker Seite hat es auch Kritik gegeben. Sozialdemokraten und Gewerkschaften haben Angst gehabt, dass die Internierten die einheimischen Arbeiter die Arbeit wegnehmen. Aber die Internierten sind nicht gewerkschaftlich organisiert gewesen, natürlich, und sind darum für die Patrosen einfacher zu handeln gewesen, und sie sind in der Regel auch günstiger gewesen, was den Lohn angeht. Dann hat es ein altbekannte Problem gegeben. Papi an der Grenze, Mami allein daheim, mhm, und so ein exotischer Franzos steht, ja, dort am Ecke und macht ihm schöne Augen. Mhm. Das hat auch zu Konflikt geführt zwischen Einheimischen und Internierten, dass es halt so ein bisschen, mhm, Beziehungen gegeben hat, irgendwelche Affären und so. Ja, was war halt in dieser Zeit noch ein bisschen delikater gewesen, als es vielleicht heute wäre. Mhm. Ja, und da ist natürlich auch wie immer auch ums Fressen gegangen. Die Lebensmittel sind immer mehr rationiert worden, je länger der Krieg gegangen ist. Und hat es auch Neid gegeben. Man hat das Gefühl gehabt, die Internierten werden besser behandelt als die Einheimischen und so. Und das hat auch zu Konflikt geführt. Aber das Ganze ist schliesslich eben noch etwa 2 Jahre gegangen. Mit dem Waffenstillstand im Herbst 1918 sind die Verträge zu der Internierung in der Schweiz außer Kraft gesetzt worden. Und die französischen, belgischen und britischen Kriegsgefangenen konnten heimgehen. Die letzten von denen haben die Schweiz im Frühjahr 1919 verloren. Die Deutschen ist das noch ein bisschen länger gegangen, weil die haben weiterhin als Kriegsgefangene gegolten, oder? Weil die haben den Krieg verloren. Mhm. Und dort sind die letzten im Herbst 1919 in ihre Heimat zurückgegangen. Mhm. Ja, das wäre so die Internierung in der Schweiz,
ja,
im Ersten Weltkrieg. Wie man vielleicht so ein bisschen weiss, was vielleicht noch präsenter ist in vielen, ist die Internierung im Zweiten Weltkrieg, die noch in einer viel grösseren, mhm, viel grösseren Dimensionen gehabt hat.
Mhm.
Ja, und durch das, dass eben die Internierten immer weniger geworden sind, hat man dann auch die ZUWA eröffnen. Ja. Und es hat dort ein Feier gegeben, keine öffentliche, sondern nur für die Mitarbeiter, glaube ich, weil es war noch während dem Krieg gewesen, im Hotel Monopol, das es heute auch immer noch gibt,
mhm,
in Luzern. Und man hat eben so aus Pietätsgründen hat man auf eine grosse öffentliche Feier verzichtet und hat das mit den Mitarbeitern gemacht. Und dort ist auch Musik gespielt worden. Und da lassen wir doch schnell ein rein, was wir dort so hören können.
Das ist alles so prächtig und ist mir so wohl, wenn mein Schätzle bedächtig ein Streusel ich hol. Mein Herz tut mir freier und blüht mir auch drin.
Wunderbar. Aber da kann man eigentlich so ein bisschen zusammenfassend sagen, ist eigentlich die ganze Internierungsphase eigentlich mit gewissen Zwischentönen recht gut vonstatten gegangen, oder?
Ja.
Also jetzt auch zwischen den verschiedenen internierten Gruppen, wo ja in Luzern hat es ja auch aus verschiedenen Ländern Internierte gegeben. Das heißt, dort sind eigentlich auch nicht Konflikte gross bekannt, oder?
Ja, nee, also ich hätte jetzt nichts Spezielles darüber gelesen, dass das ein grosses Problem gewesen wäre, ehrlich gesagt. Also, nein. Aber es sind auch, ich muss wirklich sagen, es sind nie mehr als 30'000 gleichzeitig in der Schweiz gewesen, sind auf die ganze Schweiz verteilt gewesen. Aber auch vor allem so in Berggürtel, im Bündnerischen, im Bernerischen, Wallis und so, Neuburger Jura, aber eben auch in der Zentralschweiz, Luzern, Zuckerberg und so. Darum, also von jetzt grossen Konflikt wären mir da nicht bekannt, ja. Dass es so einzelne Reibereien gibt oder so. Wer weiß.
Dann war es das mal zu der Entstehung von der SUVA, eben die erste grosse Sozialversicherung in der Schweiz. Ich kann ja noch sagen, dass das ja auch ein Startschuss gewesen ist, auch zu einer Entwicklung, eben, wo das ganze soziale Netz, das behördliche, auch der Aufbau dann auch gekommen ist. AHV, das ist ja auch eine von diesen grossen Institutionen für die soziale Vorsorge. Das ist ja auch im Landesstreik, der ja dann auch später 1918 war, eines der Anliegen gewesen, wo dann erst später gekommen ist, aber dann auch den Weg gefunden hat. Noch zu der SUVA. Das ist ja, wie wir jetzt gehört haben, eben vor allem eine Berufsunfallversicherung gewesen. Eine ausschließliche Berufsunfallversicherung in den Anfängen. Wir hat eigentlich das grössere Unfallrisiko in den industrialisierten Betrieben auffangen und halt auch die Arbeiter vor Armut schützen. Und was aber noch bemerkenswert ist, ist, dass man ja heutzutage mit der SUVA meistens in einem anderen Kontext in Kontakt kommt, nämlich mit Nicht-Berufsunfällen. Das hat sich im 20. Jahrhundert und eigentlich auch bis heute so entwickelt, dass die Nicht-Berufsunfälle eigentlich immer ein wichtigeres Geschäft auch geworden sind von der SUVA. 1984 haben auch die Freizeitunfälle, die Berufsunfälle dann auch überflügelt und der Trend besteht auch jetzt noch. Also nicht Berufsunfälle, also jetzt 2016 in Zahlen etwa 260'000 Fälle aus und Berufsunfälle im Vergleich rund 180'000.
Das hat ja sicher auch damit zu tun, dass sich die Arbeitswelt mega verändert hat, oder? Seit wo die SUVA eingeführt wurde. Es ist halt der Wandel zu dieser berühmten Dienstleistungsgesellschaft, wo halt viel weniger körperliche Arbeit verrichtet wird. Und das Unfallrisiko im Bürostuhl ist noch relativ an einem kleinen Ort, würde ich meinen.
Genau, ja, das zeigt eben auch die Entwicklung, also Berufsumfeld pro, also im Verhältnis natürlich immer relativ, sind wirklich deutlich zurückgegangen, also die haben sich um ein Drittel eigentlich gesenkt, etwa in den letzten 100 Jahren, so pro Anzahl Versicherte, und die Nicht-Berufsumfeld haben sich in der gleichen Zeit etwa rund verdreifacht. Aber 1984 hat das eigentlich dann abgelöst. Was auch noch spannend jetzt zwar ist, ist, dass eigentlich auch die Nicht-Berufsumfälle seit etwa den 90er Jahren auch wieder rückläufig sind. Hat natürlich auch mit einer stärkeren Präventionstätigkeit.
Apropos Prävention in den 90er Jahren. Lassen wir doch schnell rein.
Ja, da haben wir natürlich noch einen absoluten Hit, wo glaube ich die meisten, zumindest die Skifahrenden Schweizer, noch können.
SUVA, the warm up. Hey! zusammen, denkt dran. Auch coole Leute gehen nicht kalt auf Pisten, wärmen noch auf, tanzen noch warm. Brothers and sisters, to the warm-up reggae.
Ja, das ist doch mal ja. Eine lüpfige Angelegenheit.
Wunderschön.
Haben animiert, um sich aufwärmen.
Ja, ja, wer hat sich nicht einmal aufgewärmt von diesem tollen Lied auf der Skipiste? Du bist schon nur vor lauter Fremdscham bist schon aufgewärmt gewesen, aber hast schon warme Ohren gehabt. Aber ja, ja, also ich habe das auch erlebt. Es waren immer so schöne, so grosse Säulen mit grossen Plakaten. Ja, und da steht so einen roten Button können drücken.
Und da ist doch ein
Punkt. Da ist das Lied losgegangen. Ja, das ist legendär. Ja, eben, man könnte auch all die Suva-Kampagnen, eben, also Warm-up ist so eins von diesen 90er-Klassiker. Velofahren, Velohelme, das war auch eine grosse Kampagne, auch recht erfolgreiche.
Kluge Köpfe schützen sich, oder was ist das damals?
Genau, ja, also diverse eigentlich, ja. Mhm. Köpfe schützen sich, da das mit dem komischen da der Velohelmgeist, damit Unfälle nicht zum Horror werden.
Hey.
Wo man so einen Velohelm von oben gesehen hat, wo so aussieht, wie so da das Monsterli aus den Scream-Filmen, oder?
Ja.
Oder? Ja, genau. Fußballprävention gibt es auch ganz schöne Plakate aus den 90er Jahren, aufwärmen vor dem Anpfiff. Man kann da auch, also da muss ich sowieso mal noch sagen, die da sich dafür interessieren, für die Geschichte von der Suva und diverse andere Sachen, da ist wirklich die Suva-Homepage eine ganz gute Quelle, wo man sich gut kann informieren kann.
Mhm.
Ja, was sie auch noch gegeben hat, auch recht legendär, sogenannte Leitergate, wo die Suva mal ganz freche Kampagnen gestartet hat, zum Bauarbeiter beizubringen, wie man richtig auf einer Leiter steht und wie man richtige Leitern benutzt.
Dann haben sich barbusige Frauen auf Leitern
genau.
gestellt und die fotografierten Kalender daraus gemacht.
Oder? Mhm. Das ist so ein bisschen à la Stilkalender von der, kennst du das? Stilmaschine? genau. Ja, das hat anscheinend dort auch so gewisse Irritationen gegeben und Diskussionen, ob jetzt das angebracht ist von so einem bundesweiten Versicherer.
Sogar der Bundesrat hat sich irritiert zeigt über die Kampagne.
Mhm. Ja.
Ja.
So ist das.
Dann haben wir zu abschließend und umfassend erörtert, oder was meinst
du? Ja, ich würde sagen, ja. Was natürlich noch fehlt, ist der Blick in die Zeitungen, oder?
Was hat der Triengradzeiger geschrieben vor 100 Jahren?
Triengradzeiger schreibt am 5. April etwas für Waffenaficionados von der Westfront. Die 100-Kilometer-Kanone. Wie mitgeteilt wird, kommt bei der deutschen Fernfeuerkanone die Elektrizität in erhöhtem Maße zur Anwendung. Mittels eines elektrischen Solenoids lässt man einen Strom von 2300 Ampere auf den zehnten Teil einer Sekunde wirken. Dieser Prozess verleibt dem Geschoss eine ungeheure Triebkraft, sodass es mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 800 Metern in der Sekunde abfährt. Sodass ein Geschoss höchstens 4 bis 5 Minuten braucht, um 120 Kilometer zu überwinden. Mit einer derartigen elektrischen Kanone, die übrigens nicht unmäßig groß zu sein braucht, könne mit Leichtigkeit auf 250 bis 300 Kilometer geschossen werden. Die Deutschen haben auch mit der Beschießung von Dünkirchen aus ihren neuen Kanonen begonnen. Dann haben wir noch aus dem geliebten Triengen, aus den Lokalnachrichten, eine erfreuliche Meldung. Nicht umsonst tönte es schon seit einiger Zeit geheimnisvoll. Das Organisationskomitee sitzt an der Arbeit und bereitet alles aufs Sorgfältigste vor. Das Geheimnis ist durchbrochen. Der Turnverein Triengen, noch in seinen Erstlingshosen stehend,
was?
Hat es gewagt, das Luzerner kantonale Turnfest pro 1918 zu übernehmen. Dasselbe soll, sofern nicht Mobilmachungsforderer für Luzerner Truppen das Datum durchkreuzen, am 9., eventuell 19. Juni nächsthin stattfinden. Die Trienger erhalten also ein Volksfest im ureigensten Sinne des Wortes, und wenn man auch im Allgemeinen kein großer Freund von Festen zu sein braucht, so muss und hat man sich zu allen Zeiten im Schweizerlande für die Feste der Turnerei erwärmt, in welcher die physische und moralische Kraft des Volkes lebt, welche Bürger heranbildet, gehorsam der Demokratie und dem Vaterlande.
Oh je, 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 je.
Ja, da wird noch wirklich...
Aber was sind die Erstlingshosen?
Ich nehme an, der Turnverein hat es einfach noch nicht lang gegeben.
Okay.
Ja, wäre auch mal so, so eine Kuh schon gelandet. Ja, sieht man mal, wie mythisch die Turnvereine aufgeladen waren. Oder manchmal schon immer noch sind in der Schweiz.
Ja, ja.
Das ist ein grosser Volkszusammenhalt.
Etwas gefreut, so ein Kantonals.
Mhm. Sich gemeinsam betrinken ist halt einfach immer noch...
besser als allein.
eine gute Art, Zusammenhalt und Freundschaften zu pflegen. Ja, dann habe ich doch noch Wellen. Jawohl, aus den Kantonen. Wahltag in St. Gallen. Bei den Grossratswahlen im Kanton St. Gallen, die nach dem Verhältniswahlverfahren erfolgten, wurden im Ganzen gewählt 88 Konservative, Besitzstand vor der Wahl 87, 69 Freisinnige, Besitzstand vor der Wahl 86,
Uiuiui.
25 Sozialdemokraten, Besitzstand vor der Wahl 11,
Uiuiui.
19 Demokraten, vor der Wahl 18 und...
Sind Demokraten?
Das weiß ich im Fall auch nicht. Und ein, ich kann es irgendwie gar nicht so richtig lesen, ein Vierbesolder.
Was?
Eine. Vor der Wahl 0.
Vier? Wie heissen die?
Ich glaube Vierbesolder.
Vierbesolder.
Demnach haben die Sozialdemokraten den absolut größten Zuzug zu verzeichnen. Auch ein Zeichen der heutigen sozialen Notlage.
Ja, das ist ja wirklich ein Erdrutschsieg für
Erdrutschsieg, ja.
Die SP und Katastrophe für, wie heisst es?
Für die Freisinnigen.
Für die Freisinnigen, ja. Mhm. Also wenn man Vierbesolder googelt, kommt kein Ergebnis. Einfach nichts.
Okay. Vielleicht okay. Habe ich es auch falsch gelesen. Dann vielleicht noch kurz etwas über Zürich. Bombenfund in Zürich.
Oh, wow.
Beim Lettensteig am Rechen des Pumpwerkes wurden letzten Montag früh drei Pappschachteln mit Sprengstoffen und Sprengvorrichtungen vorgefunden. Die Sprengladung, die ausländisches Fabrikat ist, hätte genügt, um das ganze Industriequartier zu zerstören.
Wow.
Es besteht Hoffnung, dass die nächsten Tage über diesen Anschlagsversuch überraschende Aufklärung bringen werden.
Aber wir haben doch schon mal so in Zürich irgendwelche Waffen finden können und so.
Ja, die sogenannte Bombenprozess von Zürich, das ist, was ist auch das? Ah, das sind so aus Deutschland, Deutschland importierte Bomben und Waffen gewesen, die für Italien, denke ich, sind.
Mhm.
um Italien destabilisieren. Ja, also das ist eine rechte Meldung da in der Crime-Sektion. Ja, so viel zu der Lage, wie sie der Triengradzeiger vor 100 Jahren gesehen hat.
Ja.
Und das wäre es auch gewesen zu der Suva-Sendung vom April.
Genau, im Monat gibt es die nächste 19-18 Folge und nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Ausgabe.
Genau.
Gut, ja. In dem Fall
eine schöne Woche.
Danke fürs Zuhören und tschüss
zusammen. Ciao zusammen. Welcome to 1980.